Es gibt Leute, die haben genug. Die haben am Glauben, am Christsein den Rücken zugekehrt. Und damit meine ich nicht Leute, die mit Gott und Religion, Bibeln und Jesus grundsätzlich nicht anfangen könnten. Damit meine ich Leute, die durchaus mal gesagt haben, sie sind Christen, die mit Jesus unterwegs sein wollten. Oder vielleicht immer noch sind. Aber wenn man mit ihnen redet, dann bringen sie so etwas zum Ausdruck, wie der Jonas vielleicht jetzt gerade erklärt hat, zum Einstieg. Leute, die sagen, hey, Christsein ist so mühsam. Das ist so eine Last. Das ist mir einfach zu viel. Als Christ hast du so viel Gebot. Du sollst dieses tun, du sollst jenes tun. Oder du hast so viel Verbot, das sollst du nicht tun und selbst sollst du auch nicht machen. Wisst ihr was? Der Glaube kann mir gestohlen bleiben. Es gibt viele Leute, die so reden, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, weil sie sagen, das Christsein hat es mir verdorben. Das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und ich glaube, es gibt viele Gläubige, vielleicht auch Leute da drin, die sagen, ich kann diese Aussagen absolut nachvollziehen. Es geht mir oft auch so. Nicht selten gehe ich nach einer Predigt heim mit genau dem Gefühl. Jetzt haben wir schon wieder gehört, was ich machen als Christ machen und was ich nicht darf. Das ist so mühsam. Das kostet so viel Kraft. Ich kann das gar nicht. Und da ist es verständlich, dass Menschen am Glauben den Rücken zukehren. Ich war letztens im Gespräch mit meiner Frau. Wir haben über ein Thema diskutiert, wie würde man sich in dieser Situation jetzt richtig verhalten. Und plötzlich fällt die Aussage, das wäre richtig, aber es ist so anstrengend. Und darum ist es gescheiter, man macht nichts. Kennt ihr die Aussage? Ich weiss genau, was der richtige Weg wäre, aber ich will es nicht machen, weil es kostet mich zu viel. Es kostet zu viel Kraft. Ich mag nicht. Und darum mache ich es lieber nicht. Es ist eine Aussage, wo ich mich gefragt habe, warum geht das vielen Christen so? Auf meinem nächsten Spaziergang hat mich diese Aussage noch weiter beschäftigt. Und habe mich gefragt, warum geht es vielen Christen so, dass sie nicht mehr mögen? Dass sie nicht Kraft haben, das Richtige zu tun? Dass sie nicht Motivation haben, das zu machen, was in der Bibel steht? Ist denn das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir in der Bibel lesen? Wir haben in den Evangelien so viele wunderbare Verheißungen. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wo lesen wir in diesem Vers von dieser Mühsal, die viele Christen erleben? Ich sehe nichts von dem. Oder auch die andere Stelle, unser heutiger Predigttext aus Matthäus 11. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich lese nichts in dem Vers davon, dass Christsein mühsal ist. Und trotzdem würden viele Christen da innerlich die Hand aufheben und sagen, hey, Moment, ich erlebe das nicht. In meinem Leben ist das anders. Ist Christsein eine sehr grosse Last? Warum ist das so? Wenn die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, Realität sind, dann müssen wir doch bei Jesus Ruhe finden und nicht Anstrengung. Dann finden wir doch bei Jesus das wahre Leben, das Leben im Überfluss. Dann finden wir bei ihm Entspannung. Nicht Anspannung. Dann finden wir bei ihm Frieden und nicht umhertrieben sein. Warum empfinden wir es denn oft gerade als umgekehrt? Ich glaube, viele Christen, wahrscheinlich alle Christen, haben es schon andersrum erlebt. Woher kommt das? Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. So steigt Jesus in den Abschnitt Von welcher Plage redet er denn da grundsätzlich mal? Von was für einer Last? Oder wenn wir nach Luther oder Elberfelder gehen, die Mühsal, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was ist das für eine Mühsal, wo Jesus da meint? Gewisse Ausleger beziehen das vor allem auf die jüdischen Gesetzesforderungen. Im Tanach, das ist das jüdische Alte Testament, finden wir 613 Regeln und Gebote, wo ein frommer Jude muss leben muss, um ein guter Jude zu sein. Und das ist noch ohne die ganzen Vorschriften, die durch die Gesetzesgelehrten, die Schriftgelehrten und Pharisäer dazugekommen sind, durch die Auslegung von diesen Geboten, die nachher noch viel detaillierter werden, wenn wir uns das mal vorstellen. Mehr als 613 Gebote, die jeden Bereich von unserem Leben betreffen, und du musst alle einhalten, um ein guter Jude zu sein. Das ist eine unglaubliche Last. Und da innen kommt Jesus und sagt zu seinem Volk, zu den Juden, kommt zu mir, ihr, wo ihr mühselig und beladen seid. Von diesen Anforderungen vom Gesetz, wo ihr das Gefühl habt, müsst ihr genügen. Ich glaube aber, wir dürfen es auftun, nicht nur auf die jüdischen Gesetzesforderungen beziehen, sondern ganz grundsätzlich auf die Menschen, die sich Mühe geben, das Ziel in ihrem Leben zu erfolgen. Ziel, die dazu helfen sollen, ein gutes Leben zu leben. Ziel, die dazu dienen, dem Gott wohlgefällig zu leben. Und das ist Menge da in Europa, in dieser Welt, die versucht, ein Leben zu leben, das gut ist, das einen Sinn macht. Wie oft ist doch das ein mühseliges Leben? Weil man sich ja gut leben will, weil man Gott gefallen will. Man könnte es einen Weg der Selbsterlösung auch nennen. Man will sich selber näher zu Gott bringen. Wenn wir ein gutes Leben leben, dann muss mich Gott doch annehmen und in den Himmel lassen. Das ist so eine Durchschnittsvorstellung, die viele Schweizer, die viele Europäer haben. Wenn ich gute Taten tue, das hebt die Schlechten auf. Und wenn ich genug gut aufgehoben habe, dann komme ich in den Himmel. Eine unglaubliche Last im Leben von diesen Menschen, die eigentlich etwas Gutes vorhaben. Und auf diesem Hintergrund darf man diesen Vers verstehen, wenn Jesus sagt, kommt zu mir. Ihr, die euch ablagert unter eurem Leben, unter dieser Mühsal, ein gutes Leben wollen zu leben. Ich werde euch diese Last abnehmen. Jesus sagt, Freunde, das bringt es nicht. Ihr könnt euch noch so abmühen, ihr werdet nicht zur Ruhe kommen. Ich bin der, der euch Ruhe geben kann. Kommt zu mir und ich werde euch die Last abnehmen und ich werde euch die Ruhe geben, die ihr braucht. Das ist der Weg, den Jesus vorschlägt. Was ist der Weg, den wir wählen, um zur Ruhe zu kommen? Ich habe mal geschaut im Internet, was ist denn so ein trendy, wie man zur Ruhe kommen kann, wie man Erholung finden kann. Da findest du Seminare für irgendwelche Banker und Manager, also eigentlich für jedermann, aber das sind ja die gestressten Leute, die CEOs, aussieht im Kloster, zur Ruhe kommen und runterfahren für ein paar Tage. Es gibt verschiedene Seminare, wo man zu sich selber finden kann. Zu den Wurzeln von seiner Selbst, zum Abfahren. Es gibt verschiedenste Präparate, die uns versprechen, eine bessere Verdauung, einen gesünderen Schlaf und eine körperliche Ausgeglichenheit. Dann kommen wir zur Ruhe, dann geht es uns wieder gut. Jeder von uns hat seine eigenen Mittel, wie er zur Ruhe kommt, wie er Entspannung findet. Für viele von uns werden das Ferien sein. Ihr könnt nachher vielleicht mal auf den David Hedinger zugehen. Er ist gerade aus der Ferien zurückgekommen. Wie erholt bist du, David? Bist du zur Ruhe gekommen? Kommen wir zur Ruhe, wenn wir in der Ferien sind? Andere finden ihre Erholung, indem sie entflüchten dieser Umwelt, dem Alltag. Für mich war das Filmschauen. Was ich in der Lehre eines Films geschaut habe, ich konnte dieser Welt entfliehen. Es war für mich ein Ruhepol. Oder ein Buch lesen, eine Fantasiewelt eintauchen. Das Problem ist, meine Welt war nachher wieder da, als das Buch oder der Film fertig war. Für andere ist es Wellness. Für andere ist es Erotik, Sexualität. Wieder andere gehen shoppen und wieder andere haben die Ruhe oder haben das Gefühl, sie haben Ruhe, wenn ihre Kontos genug gefüllt sind. Wir haben alle unsere Wege, um uns Ruhe zu verschaffen. Und die grosse Frage ist, funktioniert es? Klappt es? Und ich glaube, die meisten von uns müssen eingestehen, ja so richtig zur Ruhe kommen. Tue ich nicht. Es beruhigt ein Gewisses, ja, absolut. Ich kann auch körperlich zur Ruhe kommen, ja. Aber so die tiefste innere Unruhe, der Unfrieden, den bringe ich nicht weg mit dem. Ich glaube, das haben die meisten von uns schon erlebt. Warum ist das so? Ich glaube, die Bibel hat schon lange eine Antwort darauf. Sie sagt, lieber Mensch, du kannst dich nicht selber zur Ruhe führen. Deine Seelenruhe, den Seelenfrieden kannst du dir nicht selber geben. Den kannst du dir nicht selber holen, egal was du machst. Es gibt nur den Weg, dass Jesus dir Ruhe dir geben will. Dass er dir deine Last abnehmen will. Und ich glaube, das ist etwas, was für die meisten Menschen auf dieser Welt zu einfach klingt. Es wäre ja zu schön, wenn wir einfach zu dem Jesus kommen und er mir Ruhe geben würde. Also das, jetzt machst du das schon gerade ein bisschen ganz einfach. Und ja, ich glaube, es ist so. Es ist sehr einfach. Es ist zu einfach. Und das ist sich auch Jesus bewusst gewesen. In den Versen vor unserem Text, Verse 25 und 26, sagt er nämlich das da. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, und dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Jesus sagt, hey, die Botschaft von mir, das Evangelium, den Klugen und Weisen ist das verborgen, die verstehen es nicht. Aber den Unmündigen, den Kindern, den Kleinkindern hast du es offenbart. Was will Jesus mit dem sagen? Die Botschaft vom Evangelium ist zu einfach. Die tönt stupid, das ist eine Idiotie für die Welt. Und Leute, die in den Augen der Welt unmündig sind, die keine Ahnung haben, die blöd sind, die verstehen es, denen offenbart es Gott. Der Paulus sagt es im 1. Korintherbrief ganz ähnlich und sagt, das Wort vom Kreuz ist der Welt eine Torheit, ist ihnen ein Anstoß. Das Evangelium ist etwas, das für die Welt ein Anstoß ist, ein Ärgernis, das kann doch nicht funktionieren. Das Evangelium ist etwas, das den Leuten zu einfach ist. Aber das ist eben das Evangelium. Die gute Nachricht, die sagt, liebe Leute, ihr müsst nichts tun. Ihr müsst nichts tun, als nur kommen zu Jesus. Und er wird Ruhe geben. Wer zu Jesus kommt, dem wird die Last von seinem Leben abgenommen. Wenn wir jetzt weitergehen in diesem Text, ab dem Vers 29, dann werden wir sehen, so einfach, wie es im ersten Moment aussieht, ist es eben gar nicht. Aber Vers 29 erklärt uns näher, wie das funktioniert, das zu Jesus kommen. Was bedeutet denn das genau? Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Klingt ein bisschen widersprüchlich für die wissen, was ein Joch ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle wisst, was ein Joch ist. Und wer könnte besser erklären, was ein Joch ist, als ein altgedienter Bauer? Hans, komm doch mal führen. Der Hans hat mir ein Joch besorgt für heute Morgen. Und er kann uns am besten erklären, was denn so ein Joch genau ist und wie das funktioniert. Hast du selber noch mit Joch geschafft, Hans? Nein. Du hast schon den Traktor gehabt, gell?
Schon noch Stufe vorher. Aber nicht der Riesel.
Kommt doch ein bisschen mit, dass wir nicht hinter dem Tisch sind.
Ja, selber nicht geschafft, aber wir hatten im Dorf noch zwei Frauen, die ich mich erinnere. Die hatten einen Ochs und haben mit dem noch gefuhrwerkt. Die sind einmal auf Altstetten mit dem Wagen. Eine hat ihn geführt am Grind, also am Kopf. Und die andere war hinten am Wagen oder an der Bremse. So haben die noch gefuhrwerkt. Wenn der Walter Wald da wäre, ich glaube, ihm seine Eltern haben auch noch so geschafft. Ein Joch ist grundsätzlich für einen Ochs oder eine Kuh. Bei einem Ross geht das nicht. Weil da hat man denen dann hinter dem Kopf aufs Knick her tun. Und da haben sie im Knick den Höger, der dann da gehockt ist. Und so haben sie dann können ziehen. Da sind die Stricke hintergegangen zum Ziehen. Da unten haben sie einfach eine Einrichtung hatte, die es unter dem Hals durchhängen konnte, dass es nicht weggeht, weil dort mal jetzt noch keine Hornlose gibt.
Keine was?
Keine hornlose Kühe.
Ach, keine hornlose Kühe.
Ja. Alles klar.
Alles klar. Besten Dank, Hans.
Danos ist eine neuere Ausführung. Da sehen da ist Holz. Früher waren es ganz aus Holz gewesen. Und dann sind schon die Phasen gekommen mit dem Eisen. Da ist dann Zugstrang, das Händegeschirr, der Schwanzriemen und alles hat man da schön schon anmachen, was am Anfang nicht war. Einfach ein Holzjoch.
Super, besten Dank, Hans. Hast du dich ins Zeug gelegt, dass wir mal so ein Ding sehen? Ich glaube, die wenigsten von uns haben schon mal so eins gesehen. Noch wenige haben eins angelangt. Ihr dürft es nachher auch mal anlangen. Jetzt ist es so, das, was Hans uns da mitgebracht hat, das ist ein Einzeljoch. Das bedeutet, da wird ein Tier eingespannen. Aber in dem Bild, das Jesus da braucht, redet er nicht von einem Einzeljoch, sondern er redet von einem Doppeljoch. Ein Doppeljoch, der Hans hat vorhin gesagt, früher waren die ganz aus Holz gesehen. Das Doppeljoch hat dann so ausgesehen, das hat zwei so Bögen gehabt, da sind zwei Rinder eingespannen worden, oder zwei Ochsen. In der Mitte das Loch, der geht nachher die Deichsel durch. Da noch ein anderes Modell von einem Joch, wo man nachher sieht, wie das verbunden ist mit dem Wagen. Wenn Jesus von einem Joch redet, redet er nicht vom Einzeljoch, sondern vom Doppeljoch. Doppeljoch bedeutet, zwei Tiere werden miteinander eingespannen, vor den Wagen, vor den Pflug oder was man auch immer hat wollen, da anhängen. Und die müssen zusammenarbeiten. Es funktioniert nicht, dass der linke Ochs auf die linke Seite geht pflügen und der rechte Ochs eine Pause macht und sein Hanuta isst oder was auch immer. Die müssen miteinander arbeiten. Die Tiere sind miteinander starr verbunden. Der Hans hat mir gesagt, wo wir darüber geredet haben, sie müssen im Gleichschritt gehen. Finde ich ganz einen schönen Begriff. Die beiden Tiere mussten im Gleichschritt gehen, sonst funktioniert es nicht. Sonst gibt es ein Problem. Und aus dieser Unfreiheit, die die Tiere erleben, kommt natürlich die Begrifflichkeit, das Symbol von der Unterjochung. Wenn ein Land ein anderes unterjocht, heisst das, es ist unter der Macht vom anderen Land. Die Tiere stehen unter der Gewalt von jemand anderem. Und wenn Jesus jetzt das sagt, dass wir sein Joch sollen auf uns nehmen, bedeutet das, wir begeben uns in die Unterjochung. Und das zeigt uns plötzlich, dass es gar nicht so einfach ist, die Anforderung, die Jesus hat. Er sagt, komm unter mein Joch, komm unter meine Herrschaft. Gang neben mir her. Ich bin auf der einen Seite unter dem Joch, und du kommst auf die andere Seite unter das Joch. Wir sind zusammen vorgespannen. Das ist eine happige Botschaft. Der Mensch soll zur Ruhe kommen, indem er sich freiwillig unterjocht. Funktioniert das? Das ist genau das, was Jesus will. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und 5 Kapitel später drückt Jesus nochmal mit anderen Worten aus, aber es ist eigentlich die gleiche Botschaft. Und dort kommt es noch ein klarer raus. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Da kommt die Verleugnung vor. Wer unter das Joch von jemand anderem geht, der muss sich selber verleugnen. Also das zu Jesus kommen ist gar nicht so einfach. Das ist sehr herausfordernd. Man muss sagen, jawohl Jesus, ich will zu dir unter das Joch. Du sollst über mein Leben bestimmen. Ich begebe mich in eine Fremdherrschaft. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die viele Christen am Anfang von ihrem Christsein verstanden haben. Weil sie haben begriffen, jawohl, das ist wirklich der Weg. Jesus redet zu ihrem Herz und zeigt ihnen auf, so wirst du frei. Und sie gehen den Weg, lassen sich auf das ein, gehen zum Jesus unter das Joch. Und ein paar Jahre später kommt genau die Frage auf, warum ist Christsein so eine Last? Was ist passiert von dem ersten Moment bis dorthin, wo es so eine Last wird? Ich glaube, es gibt vielfältige Gründe dafür. Mir sind zwei Gründe wichtig geworden, die ich hervorheben will. Ich glaube, der erste Grund, den finden wir in unserer Natur, dass wir nicht gern unter einem fremden Joch sind. Wir sind nicht gern unter einer Fremdherrschaft. Wir haben zumindest gern das Gefühl, wir hätten selber entschieden. Wer die Bibel kennt, weiß, das ist gar nicht möglich. Die Bibel sagt, entweder bist du unter dem Joch der Sünde oder unter dem Joch von Jesus. Aber unter dem Joch der Sünde fühlt es sich so an, als würden wir selber entscheiden. Als könnten wir selber gut sein. Und ich glaube, das ist genau die Gefahr der Christen. Sie gehen unter das Joch von Jesus. Und jetzt, wo sie entschieden mit ihm unterwegs sind, wenn sie Jesus gefallen, das ist auch gut. Und sie geben alles, um ein gutes Christseinleben. Und merken nicht, dass sie sich durch das wieder unter dem Joch von Jesus wegbewegen. Wie könnte das konkret aussehen? Sie sind also unter dem Joch bei Jesus und fragen Jesus, wie kann ich dir gefallen? Was kann ich tun? Der Mensch tut immer gerne etwas, oder? Und nachher sagt Jesus ihm durch die Bibel lesen oder durch eine Predigt, lieb deinen Nächsten. Und die Person geht an und gibt sich alle Mühe, seinen Nächsten zu lieben, ist herausfordernd, es klingt vielleicht so halbwegs. Sie kommen zurück und fragen Jesus, gibt es sonst noch etwas, was ich tun kann? Ja, sündigen nicht mehr. Sie gehen an und je mehr dass sie nicht sündigen wollen, desto mehr merken sie, wie viele Fehler sie machen. Wo sie Leute verletzen, wo sie Sachen machen, die Jesus nicht gefällt. Und sie kämpfen darum noch mehr und geben ihr das Beste. Und dann kommen sie dann wieder zu Jesus und fragen, ja, gibt es noch mehr, was ich tun muss? Und dann sagt Jesus, ja, vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Und das kann so ein Moment sein, wo der Krug zerbricht. Und sie sagen, wie soll ich das schaffen? Jesus, bist du dir bewusst, was die Menschen mir angetan haben? Wie ich verletzt worden bin? Und jetzt soll ich denen vergeben? Jetzt krampfe ich mich schon die ganze Zeit ab und versuche dir zu genügen. Und jetzt kommst du mit solchen Ansprüchen. Das geht doch nicht. Und so zerbrechen Christen am Glauben, weil sie das nicht umsetzen können, was Jesus von ihnen erwartet. Weil sie unter dem Joch sind und das Gefühl haben, Jesus erwartet so viel von ihnen. Das Problem ist, sie haben nicht gemerkt, dass sie sich unter dem Joch wegbewegt haben. In dem Moment, wo sie Jesus fragen, was kann ich für dich tun, und nachher hingehen, legen sie wieder das alte Joch. Entschuldigung. Legen wieder das alte Joch von der Werkgerechtigkeit an. Und wenn du etwas tun, was Jesus gefällt, das Joch vom Selbst, aber nicht das Joch von Jesus. In dem Moment, wo Menschen hingehen und Jesus wieder, wenn du aus eigener Kraft gefallen, bewegen sie sich unter seinem Joch weg und gehen wieder unter ein fremdes Joch. Wie schnell haben wir Christen das Gefühl, dieser Botschaft müssen zu glauben, du musst Gott genügen. Als Christ musst du Gott genügen. Ich glaube, viele von uns haben das tief in sich drin. Aber das ist nicht das, was Jesus von dir will. Das ist nicht das, was Jesus von dir erwartet, dass wir ihn zufriedenstellen sollen. Die Bibel sagt uns, wir können Jesus nicht zufriedenstellen. Auch als Christen können wir Jesus nicht zufriedenstellen. Evangelium heisst gute Nachricht und die gute Nachricht ist, du musst Jesus nicht zufriedenstellen. Und das gilt nicht nur für den Anfang von deinem Christsein, das gilt für das ganze Christsein, bis du stirbst. Du musst Jesus nicht zufriedenstellen. Evangelium bedeutet das, was Paulus im Philipper 1, Vers 6 sagt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Jesus ist der, der das Werk angefangen hat in uns als Christen. Und er wird das Werk vollenden. Nicht wir müssen es vollenden. Aber wieso probieren es denn so viele Christen selber zu vollenden? Wenn Jesus zu mir sagt, lieb deinen Nächsten, sagt, erwartet er nicht, dass du hingehst und selber werkelst. Sondern Jesus sagt, lieb deinen Nächsten und komm, wir sind zusammen unter dem Joch, wir gehen zusammen dort hin. Ich zeige dir, wie du deinen Nächsten kannst lieben. Wenn Jesus sagt, du sollst nicht mehr sündigen, erwartet er nicht, dass du jetzt hingehst und alles tragisch, um nicht mehr sündigen. Sondern er sagt, hey, ich bin deine Kraft, komm, wir ziehen gemeinsam den Karren von deinem Leben. Ich bin deine Kraft. Und jetzt zeige ich dir, wie man nicht mehr sündigen kann. Und genau das Gleiche beim anderen vergeben, die dir schuldig geworden sind. Sagt Jesus, ich weiß, wie schwer das ist. Das musst du nicht alleine, du kannst das nicht alleine. Komm, ich gehe voraus. Wir gehen im Gleichschritt miteinander vorwärts. Das bedeutet, unter dem Joch Jesu bleiben. Dass er es macht. Lasst uns nicht vergessen, wenn wir zusammen unter dem Joch sind, mit Jesus zusammen, dann müssen wir zusammen ziehen. Was sagt der Paulus darüber, welche Kraft, dass in uns Schwachen mächtig ist? Die Kraft von Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet, in diesem Joch, wer am meisten zieht? Das ist Jesus, der zieht. Das ist die Kraft von Jesus und wir gehen einfach nebenher. Darum kann Jesus sagen im Vers 30, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Weil er der ist, der das Joch schreist und wir können einfach mitlaufen nebenan. Darum leiten Paulus und die Apostel in ihren Briefen so einen Wert darauf, dass wir näher bei Gott bleiben, näher bei Jesus bleiben, uns vom Geist erfüllen lassen, weil er die Kraft Gottes ist, die uns hilft, die Last zu tragen, weil er sie uns abnimmt. Darum ist das Paradox, unter ein Joch zu kommen, zum Freisein, eben nur logisch, wenn wir unsere Last nicht mehr selber tragen. Solange wir nicht unter das Joch wollen, tragen wir unsere Last alleine. Und das ist nicht möglich. An dem gehen wir kaputt. Und darum gehen Christen an dieser Last kaputt, wenn sie unter dem Joch führen gehen und es selber machen wollen. Jesus will nicht, dass wir gute Christen sind. Jesus will, dass wir an seiner Seite vorwärts gehen und mit ihm durchs Leben gehen. Und ich bin überzeugt, unser Leben verliert sofort an Beschwernis und es kommt der Ruhe und er befreit sich von Last rein, solange wir unter dem Joch bleiben. Ein zweiter Grund, wo ich glaube, was verhindert, dass wir ein befreites Christsein leben können, wir Menschen lieben es, wenn es uns gut geht. Und das führt dazu, dass wir empfänglich sind für falsche Versprechen. Eines von diesen falschen Versprechen lautet: Wenn du Christ bist, geht es dir nur gut. Jesus löst alle deine Probleme. Dir wird es gut gehen. Du wirst immer gesund sein. Du wirst Wohlstand haben. Und du wirst satt und glücklich sterben am Ende deines Lebens. Ich überspitze bewusst ein bisschen, aber es gibt Leute, die das bewusst so propagieren. Und wir Menschen hören das gern. Und wir fangen das an zu glauben. Als Christ müsste es auch immer gut gehen, weil Gott meint es nur gut mit uns. Das ist übrigens keine falsche Aussage. Gott meint es gut mit uns. Aber es wird darauf bezogen, dass unser Leben nur positiv wird erlebt werden. Und was machen nachher die Christen, die das anfangen zu glauben? Es kommen erste Schwierigkeiten auf sie zu und sie kommen ein Problem über. Ja, Moment mal, wieso habe ich jetzt Schwierigkeiten? Gott meint es doch gut und vielleicht habe ich zu wenig geglaubt. Ich muss mehr glauben. Haben das gehört? Ich muss mehr glauben. Und schon fangen wir wieder an, das andere Joch anzulegen. Ich glaube falsch. Ich glaube zu wenig. Ich bin krank geworden. Ich glaube zu wenig. Ich muss mehr beten. Und wir kommen wieder in eine Werkgerechtigkeit hinein. Es führt dazu, dass Christen anfangen, die Realität zu verleugnen. Ich bin Leuten begegnet, die sagen, wenn Christen genug glauben, Frauen genug glauben, dann haben sie keine Schmerzen mehr bei der Geburt von ihrem Kind. Christen gehört, die sagen, ich habe zwar Symptome von Grippe, ich habe Husten, ich habe Fieber, aber ich habe keine Grippe, weil in Jesus habe ich keine Krankheit. Die Realität wird verleugnet. Und irgendwann kommt so eine Schwierigkeit ins Leben, dass die Christen daran zerbrechen und sagen, ich habe mir etwas vorgemacht, das stimmt nicht, das ist Blödsinn, mit dem Glauben, den ich nichts mehr zu tun habe. Dort, wo wir nicht mehr unter dem Joch mit Jesus bleiben, fängt uns der Glauben an, verleiden. Evangelium bedeutet nicht, dass wir keine Last mehr haben im Leben. Evangelium bedeutet, dass wir einen an unserer Seite haben, der die Last mit uns tragen will. Mit uns vorwärts gehen. Und das führt dazu, dass selbst in den grössten Schwierigkeiten wir eine unglaubliche Ruhe und einen Frieden erleben können. Das ist das, was Jesus uns verheißt. Und dass er das Werk, das er uns angefangen hat, wird vollenden bis auf den Tag, wo er uns verheißen hat. Es wird die endgültige Ruhe kommen. Es wird die endgültige Erlösung kommen, wo ihr frei werdet von all dieser Last, die ihr noch erlebt, solange ihr in dieser Welt seid. Ihr seid nun mal noch in einer Welt, die gefallen ist. Und ja, ich gebe euch einen Vorgeschmack von dieser Zukunft. Ich habe die Macht, euch zu erlösen von diesen Schwierigkeiten. Und Jesus tut es auch immer wieder da und dort. Aber nicht als Versprechen, dass das pauschal alles verschwunden ist. Sein Versprechen ist, mein Joch ist sanft und leicht. Ich helfe euch, durch das Leben durchzugehen. Es hat mal einer gesagt, der schlimmste Fehler, den ein Gläubiger machen kann, ist zu versuchen, die Last des Lebens unter einem Einzelgeschirr zu tragen. Gott wollte nie, dass jemand seine Last alleine tragen muss. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem man das Einzelgeschirr des Selbst ablegt und das befreiende Joch des Herrn annimmt. Unser Bibeltext. Dort, wo wir uns sehnen nach Ruhe, nach Entlastung, ist es der falsche Weg, das Joch von Jesus abzulegen. Dann werden wir umso mehr Last bekommen. Wenn wir aber bereit sind, die Last von unserem Leben Jesus anzugehen und zu sagen, ich bin an deiner Seite, du hast mir versprochen, dein Joch ist sanft und leicht und darum beuge ich mich unter dein Joch und ich flehe dich an, träge meine Last. Gib mir deine Kraft, deine Geduld, deine Weisheit, mit dem umzugehen. Und Jesus wird zu seinem Wort stehen. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, für uns alle. Vielleicht hat es Leute da, die sagen, ich habe das bis jetzt nicht verstanden. Ich habe bis jetzt noch nichts gewusst von dem Angebot, das Jesus für mich hat. Dass er mir meine Last, meine Lebenslast nehmen will. Und ich will das Angebot annehmen. Ich will zu dem Jesus kommen. Dann sei herzlich willkommen und mach's. Du darfst zu dem Jesus kommen. Für dich alleine. Oder du darfst auch auf mich, auf den Jonas zukommen. Das Gespräch suchen, das Gebet suchen. Wir werden übergehen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis. Der Jonas und ich und auch Christine werden hinterstehen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein Gespräch. Ich möchte über das mit jemandem reden können. Vielleicht bist du auch da rein und sagst, ich habe diesen Schritt unter das Joch schon mal gemacht, aber mir ist bewusst worden, ich nehme immer wieder das Einzelgeschirr auf und lege immer wieder das an, weil ich gemeint habe, ich muss Jesus genügen. Lade dir Last abnehmen und dir sagen, du musst Jesus nicht genügen. Jesus will dir ein sanftes Joch auflegen. Er will dir deine Last abnehmen und eine leichte Last auf dich legen. Und vielleicht willst du auch über das mit jemandem reden oder darüber beten. Auch du bist herzlich eingeladen, auf jemanden von uns hinten zuzukommen. Oder auch nach dem Gottesdienst noch haben wir Zeit für ein Gespräch, für ein Gebet, wenn das ein Anliegen ist. Und sonst werden wir als Reaktion auf das Angebot, das Jesus hat, jetzt in einen Lobpreisblock gehen mit Liedern, die uns ermutigen und herausfordern, Jesus nachzufolgen. Ihn im Mittelpunkt von unserem Leben zu stellen. Nehmen wir die Lieder und machen sie zu unserem Gebet.